Okay.
Also zumindest bei Ordnung trifft. Machen
natürlich.
Wir immer so ein bisschen.
Soll ich jetzt auf meinen Sitz stolpern vielleicht nochmal einlaufen?
Noch cooler. Ja.
Ich habe gestern, hab gestern so eine Sequenz gesehen, da war ein Typ, ich weiß nicht, hat Stolpern echt zu so einer Kunstform entwickelt. Der kommt aus Türen raus und stolpert, aber der macht das so und dann
aber
total
echt nicht
koordiniert, aber schaut halt tatsächlich wie ein koordinierter Unfall aus, aber so gut, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Matt McCready oder irgendwie sowas. War total lustig.
Ja, also.
Wenn ich es nochmal finde, schicke ich es dir.
Unbedingt, weil vielleicht, ich habe noch nicht genug Sachen auf Instagram, die ich unbedingt gucken muss.
Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Du bist ja, suchst händeringend nach irgendwelchen Menschen, denen du irgendwie folgen kannst. Ja.
Ich bin ehrlich, halb unser Slack-Kanal von der Ordnungswelt ist wirklich immer nur, hast du das schon gesehen? Das müssen wir auch noch benutzen. Das ist einfach ein bisschen.
Das ist doch schön.
Ja. Alrighty then.
Alrighty then.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Herzlich willkommen zu Folge 123 von Ordnung trifft. Heute zu Gast, again der Basti.
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, dankeschön. Ja. Und 123, darf ich an dieser Stelle mal sagen, das ist ja der Wahnsinn. Ja? 123, das klingt ja so, als ob ihr nichts anderes als Podcasts macht eigentlich.
Das fühlt sich manchmal so an.
Ja.
Nee, aber das ist ja, ich weiß gar nicht, bei Ordnung trifft warst du noch gar nicht. Letztes Mal haben wir das, glaube ich, in der Ordnungswelt ausgestrahlt.
Ja,
vor zwei Jahren.
Ich auch.
Ordnungswelt, ja. Zwei Jahre, genau.
Glaube ich auch.
Aber ja, das war jetzt mal Zeit, würde ich sagen.
Ich freue mich total.
Du begleitest uns ja schon lange. Jetzt müssen wir mal kurz sagen, warum sitzt du jetzt eigentlich hier?
Ja, warum sitze ich eigentlich hier? Sag's mir bitte.
Also nicht nur, dass du ja uns schon quasi von Anfang an begleitest. Du hast die erste Orvention mitgefilmt. Du hast die zweite Orvention mitgefilmt und Fotografie gemacht und so weiter. Du hast auch mit mir einen Podcast schon gemacht. Und wir kennen uns auch einfach schon sehr, sehr lange. Und du kennst die Ordnungswelt und die Ordnungsexperten von Tag 1.
Ja.
Also ist doch klar, dass wenn ich jemanden brauche, mit dem ich mal so ein bisschen über Branche rede, der nicht inside the Branche sitzt,
ja.
Dass ich dann jemanden nehme, der, vor allem da du ja auch selbstständig bist, der aus der Perspektive auch sprechen kann.
Ich hoffe.
Das machen wir jetzt einfach.
Ich werde auf jeden Fall sehr bemüht sein darum.
Ich quetsche dich ein bisschen aus, weil mein Ziel heute ist ein Zwiegespräch.
Okay.
Ja. Das Zwiegespräch.
Also mit kritischen Untertönen, verstehe ich das richtig? Ja, okay, sehr gut.
Leicht kritische Untertöne. In Bezug auf die Fotografiebranche oder die Fotografenbranche und die der Ordnungsexperten. Weil ich glaube, wenn man im direkten Vergleich steht, dass man da das ein oder andere vielleicht nochmal besser erkennen kann. Und ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Weil ich glaube, dass es gibt sehr, sehr allgemeine und dann wieder doch sehr spezifische Dinge. Und ich würde einfach gerne mal verstehen, vielleicht mal grundsätzlich zu verstehen, wie viele Fotografen gibt es denn in Deutschland und wie organisieren die sich? Also um einfach auch schon mal einen Vergleich herzustellen, wie sich die Ordnungsexperten organisieren.
Also ich kann jetzt tatsächlich keine ganz genauen Zahlen nennen
ich
dazu.
Auch nicht.
Das ist gut, okay.
Es gibt keine genauen Erhebungen bei uns.
Also, okay, wunderbar, also da müssen wir dann nochmal tief in die Statistik gehen. Ich weiß, ich kann zum Beispiel sagen, ich bin ja selber im Verband Freelance, bin da im Vorstand auch und wir sind 2300 Mitglieder rund.
Aber nur Fotografen?
Nur Fotografen.
Okay.
Genau, wir versuchen das gerade auch ein bisschen auszuweiten, eben auch auf die Geschäftsfelder, wo FotografInnen tätig sind, aber die eben auch in die Videowelt hineingehen, weil da sind ja durchaus auch Schnittmengen vorhanden und die werden immer wichtiger. Mhm. Also das heißt, da bauen wir auch gerade was auf, dass sich die Leute eben auch angesprochen fühlen, so ein bisschen dieses Hybride anzusprechen. Und dann gibt es natürlich noch den BFF, also den Bund Freischaffender Fotografen, gibt es noch in Deutschland und so weiter und so fort. Also es gibt viele Verbände, unter denen sich FotografInnen organisieren. Wie viele das jetzt deutschlandweit sind, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich würde bestimmt so...
Viele.
Ich würde jetzt mal ganz grob schätzen, viele.
Ah,
ja,
sehr
genau,
gut, okay.
Ja.
Ich zum Beispiel würde jetzt sagen, bei uns sind es nicht so viele.
Ja.
Ja, also ich hau jetzt keine Zahl raus, das mache ich dann die offizielle besser nächste so. Erhebung.
Ja, ist besser
nee,
so.
Die mache ich tatsächlich wieder zur Orvention, da gibt es wieder neue Zahlen, neue frische Zahlen.
Ja.
Aber wir haben immer so um die 1000, 1200 gehandelt. Ja, und dann, über die Zeit wird es mehr, die Awareness, also die in der Gesellschaft, das Bild, das Ordnung doch vielleicht irgendwie was mit mentaler Gesundheit zu tun hat und so weiter. Es wird besser, ja. Und ich glaube, dadurch gibt es auch mehr Menschen, die sagen, damit könnte man ja vielleicht auch beruflich irgendwie was machen. Mhm. Aber ich würde sagen, wir sind noch sehr weit von dem Fotografie-Branchenthema entfernt. Also da so viel gibt es auf jeden Fall nicht. Und wir haben in Deutschland, und ich lasse jetzt Österreich und die Schweiz mal raus, aber in Deutschland gibt es keinen Berufsverband. Und, oder überhaupt einen Verband. Und da wäre auch mal meine Frage an dich, warum gibt es bei euch einen Verband, glaubst du, und bei uns nicht? Und kann man Fotografie, kannst du studieren, richtig?
Ja.
Gibt es Ausbildungsberufe auch dazu?
Und es gibt auch absolute Quereinsteiger, es gibt auch Leute, die das autodidaktisch machen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du tatsächlich über Assistenzstellen, gibt es auch ganz viele, die anfangen zu assistieren, FotografInnen, und dann dadurch eben ihr Wissen aufbauen und sich dann irgendwann selbstständig machen. Also es gibt ganz viele Wege zum Ziel,
okay,
und keiner ist besser als der andere. Es gibt manche, die meinen, es wäre durchaus ein Unterschied, das finde ich nicht. Ich finde, was am Ende zählt, ist die Leidenschaft für das, was man tut, und das macht einen gut oder schlecht.
Genau. Das gibt es ja bei uns auch. Also es gibt ja jetzt Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ja.
Und es gibt die Möglichkeit, sich das selber anzueignen, sich dann selbstständig zu machen. Und bei uns gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, den TÜV zu machen, um dann
einfach auch
eine Außenwirkung, genau. Gibt es denn eine TÜV-Prüfung bei euch?
Nee.
Oder sowas Ähnliches oder irgendein ein Prädikat, wo, also was nicht einfach nur heißt, oh, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht oder ich habe irgendwo eine Weiterbildung gemacht, wo kein Mensch weiß, was ist das überhaupt für eine Person oder eine Organisation, wo du warst.
Also ich weiß, Fotograf war ein geschützter Begriff. Okay. Der war eine Ausbildung, ein Meister auch war früher. Das hat sich dann aber durch die Studien und so ziemlich schnell erledigt dann auch. Also das heißt ziemlich schnell, von 10 Jahren oder glaube ich 15 Jahren schon, dann gab es den Fotodesigner. Das ist kein geschützter Begriff, dann konnte sich jeder eigentlich Fotodesigner nennen.
Mhm.
Und deshalb jetzt im Moment, glaube ich, ist es relativ frei. Ich glaube auch nicht, dass Fotograf tatsächlich noch geschützt ist. Müsste ich aber auch nochmal nachschauen.
Bei uns auch nicht. Ich wüsste nicht, dass das, also Ordnungsexperte, Ordnungscoach ein geschützter Begriff ist.
Ja.
Ich weiß, dass in Österreich darf man eben nicht einfach sich nennen, wie man möchte, weil gerade Berater ist auch geschützt, aber ansonsten in Deutschland wüsste ich das gar nicht. Also bei uns darf sich auch jeder Hinz und Kunz Berater nennen. Ja? Möchte ich jetzt mal sagen.
Vielleicht liegt es daran, dass das ein Begriff ist, der doch relativ häufig fällt, auch in
nicht nur in Bezug auf Ordnung, sondern überall.
Generell, genau. Du
kannst ja alles beraten, theoretisch.
Ja, theoretisch kannst du alles beraten.
Also,
ich glaube, geschützt ist da nichts, und den TÜV wüsste ich jetzt auch nicht. Glaube ich, gibt es auch nicht. Also am Ende des Tages muss man halt einfach, wo es vor allem darum geht, ist halt, dass du eine Mappe hast, in der du zeigst, was du kannst, was du machst, damit man dich einordnen kann von der Bildsprache her. Und dann muss man sich dem freien Markt damit stellen.
Mhm.
Ja.
Aber es gibt wahrscheinlich schon, genauso wie bei uns auch, Formate, die dir zeigen, wie du Geld verdienen kannst mit Fotografie. Weil ich habe immer das Gefühl, okay, ich habe jetzt eine Liebe zu einem Thema. Dann mache ich mich mal selbstständig und mach mal ein Gewerbe, und dann kommt das Geld geflogen.
Ja,
so
genau.
Läuft das doch dann.
Ja, so war das auch bei mir, natürlich,
ja,
klar.
Selbstverständlich.
Ich bin aus dem Studium raus.
Ich habe auch gesagt, bitte
nochmal
Gucci-Shirt ausziehen.
Ja, absolut.
Also,
genau, wir wollen ein bisschen bodenständig rüberkommen. Ja, finde ich auch gut. Ich danke dafür, für den Tipp auch nochmal.
Gerne.
Das ist tatsächlich, Das ist in der, wo waren wir jetzt bei?
Bei Business.
Bei Business, ja.
Genau,
als ich aus der Uni rausgekommen bin.
Mhm.
Ja?
Du hast Fotografie studiert.
Ich habe Fotografie studiert. Ja. Als ich aus der Uni rausgekommen bin, habe ich auch gedacht, so, jetzt fange ich einfach an zu fotografieren. Aber habe dann sehr schnell gemerkt, ich habe eigentlich von gar nichts Ahnung. Also ich meine, von der Fotografie ja.
Also von der Thematik.
So ein bisschen, aber alles drumrum. Kein blassen Schimmer. Das heißt, ich musste mir das auch alles erst erarbeiten und habe dann auch noch assistiert, was auch ganz normal ist. Eben wie ich gesagt habe, es gibt ja viele Wege, die zum Ziel führen, habe dann auch assistiert und habe dann mich einfach mit der Selbstständigkeit als solches befasst. Deswegen, was ich finde, ich glaube, das hat sich mittlerweile verbessert, jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich studiert habe. Mhm. Ich glaube, das ist besser geworden mittlerweile, dass man das StudentInnen auch anbietet, eben so eine Art Marketing, betriebswirtschaftliche Grundausbildung, weil die braucht es unbedingt. Und die gab es bei uns eben überhaupt gar nicht.
Aber wie viele Personen sind denn auch angestellt bei euch? Weil bei uns kann ich sagen, null. Also nee, das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht haben die einen oder anderen noch Kolleginnen, die da irgendwie so teilarbeitsmäßig was machen, also 450-Euro Jobs oder sowas. Das kann es wohl geben, aber sehr, sehr reduziert. Also wirklich sehr reduziert. Bis quasi nicht existent, möchte ich behaupten.
Also bei uns auch relativ wenig in unserer Branche. Ich glaube, es gibt noch einige größere Warenhäuser, auch Online-Dienstleister, die durchaus auch noch FotografInnen anstellen.
Mhm.
Aber es ist wirklich verschwindend gering. Früher hatten wir natürlich noch die Verlagshäuser. Also früher waren ja auch noch Stern, Spiegel hatten festangestellte FotografInnen. Das gibt es auch nicht mehr.
Mhm.
Also das ist alles weggebrochen. Journalistische Fotografie ist sowieso sehr problematisch, sage ich jetzt mal, im Sinne von Vergütung und so. Mhm. Ist schwierig. Obwohl es so wichtig ist, auch will ich an der Stelle unbedingt ganz klar betonen, journalistische Fotografie, Bildjournalismus ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und wird deshalb eigentlich viel zu wenig gewertschätzt. Aber ja, also am Ende des Tages muss man wirklich sich das erarbeiten. Ich hoffe, dass es mittlerweile besser ist. Ich habe gehört von einigen Menschen, dass es da Angebote gibt. Mhm. Aber ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn wir jetzt jemanden erreichen, der vielleicht gerade sich in so einer Ausbildung befindet oder sowas tut, dann kann ich nur empfehlen, sich mit der Thematik so schnell wie möglich auch zu befassen, ja, was es denn bedeutet, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Ja.
Damit man, wie man im Englischen so schön sagt, to hit the ground running. Und mhm, nicht so aus dem Stand dann auf einmal alles vor sich liegen
haben. Bam!
Genau, ja, genau. Das wäre wichtig.
Ich habe mal eine These mitgebracht und mhm, zwar, unsere Branche passt zu deinen Gedanken. Es ist mir letztens etwas aufgefallen, ich befasse mich ja sehr viel auch mit eben Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Themen. Und mir ist aufgefallen, dass das, was wir uns selber erzählen, ja auch der Wahrheit entspricht. Also wir schaffen ja unsere Wahrheit. Wenn ich mir immer wieder sage, ich kann das einfach nicht mit dem Marketing oder ich kann dieses Business aufbauen, ich will auch einfach nur Ordnung schaffen und ich will doch einfach nur fotografieren, ich will nur das und den Rest, ich kann das einfach nicht. Ich habe nie studiert, ich habe nie das gemacht und ich so, das ist dann deine Realität. Und was ich einfach beobachte ist, auf der einen Seite haben wir sehr viele Menschen, die genau diesen Self-Talk führen, sehr viel Skepsis, sehr viel, und ich möchte eine Situation kurz anführen, weil ich die letzte Woche hatte.
Oh, Anekdoten
saß,
sind immer gut.
Da, in Anekdoten, los, da saß eine Kollegin mit ihrem Mann bei uns im Gespräch, bei mir im Gespräch und sagt dann zu mir, ja, und sie überlegt jetzt, sich dann in der Ordnungswelt anzumelden, aber sie hat ja jetzt, also die haben eine Firma zusammen, die machen auch schon viel mit Interior und so weiter, also richtig cooles Zeug. Und dann sitzen die beiden eben da und dann sagt sie, ja, ich weiß nicht, soll ich mich da schon anmelden? Ich habe zwar schon Erfahrung, aber ich bin jetzt noch nicht praktizierender Ordnungscoach. Und dann dreht ihr Mann sich um und sagt, hey, mach doch einfach. Also so diese sich immer wieder zu hinterfragen, bin ich gut genug? Sollte ich schon rausgehen? Sollte ich Menschen erzählen, was ich bin und wer ich bin und was ich mache und warum ich das mache und was könnten die denn alle denken? Das reflektiert sich in unserer Branche. Das heißt, wir sind nicht in der Lage zu wachsen und so eine Ernsthaftigkeit für unsere Branche zu gewährleisten, wenn wir es nicht schaffen, mit uns selber respektvoll, groß und mit wirklich Vision, ja, wo das Ganze hingehen kann, wenn wir es nicht schaffen, uns selber zu erzählen. So, ja. Das heißt, unsere Branche wird maßgeblich gesteuert von den Gedanken der einzelnen Personen. Und bei uns extrem, weil wir 99% Frauen sind, viele davon sehr, sehr schüchtern, sehr in sich zurückgezogen und wissen eigentlich genau, was sie können, aber sich nicht trauen. Das ist vielleicht ein Gesellschaftssystem, in das wir geboren wurden, wie wir erzogen wurden und so weiter. Da gehen wir jetzt nicht vielleicht ins Detail rein, aber ich glaube, dass wir durchaus viel, viel, viel mehr Potenzial haben, wenn jeder Einzelne von uns ein bisschen mehr pushen würde. Also wirklich im Positiven, ja. Also nicht, es muss nicht arrogant sein und es muss nicht dieser extreme Feminismus sein, sondern es geht eigentlich um, unabhängig von Mann oder Frau, rauszubringen, Ordnung ist der Schlüssel für eins oder viele der großen Themen, an denen wir heute arbeiten. Das ist mir bewusst geworden. Wir fragen uns immer, warum die Branche da steht, wo sie steht, fragen uns aber nicht, was habe ich damit zu tun.
Ich glaube, es gilt für viele. Ja, also ich glaube, es gilt ja auch gesamtgesellschaftlich tatsächlich.
Ja.
So. Also ich muss da tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen vielleicht zu viel des Guten ist, aber ich muss an John F. Kennedy denken, der gesagt hat, frage nicht, was die Gesellschaft für dich tun kann oder dein Land für dich tun kann, sondern was kannst du für dein Land tun.
Ja.
Also deshalb aus der Perspektive von der Makroökonomik hin zur Mikroökonomik, was kann ich machen? Weil ich habe ja tatsächlich, ich kann ja kontrollieren, ich habe ja Kontrolle zumindest zu einem gewissen Grade darüber, was ich tue, was ich machen kann und wie meine Einstellung zu den Dingen ist.
Ja.
Also von daher ist das ein sehr wichtiger Punkt, klar. Also und es ist auch immer sehr einfach, Verantwortung abzugeben und abzuschieben und gesamtgesellschaftliche oder auch branchenspezifische Themen vorzuschieben, um sie für den eigenen Misserfolg verantwortlich zu machen. Also von daher, ich will gar nicht hochtragen von wegen, ich bin in meinem Leben schon des Öfteren hatte ich Misserfolg, Erfolge. Ich habe auch schon ganz viele Fehler in meinem Leben gemacht. Das gehört dazu. Also nicht zu sagen jetzt, Misserfolg ist etwas, was man nicht haben sollte, sondern ganz im Gegenteil, sollte man unbedingt haben.
Ich glaub, da habe ich auch was mitgebracht.
Hast du was mitgebracht? Mensch, ja, das ist ja super. Dann nehme ich mich jetzt nochmal ganz kurz zurück, genau. Aber trotzdem eben mit einer breiten Brust auch die Dinge anzugehen und dennoch auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gratwanderung, die einem gelingen muss, auch mit der nötigen Selbstkritik. Also, weil sonst, wenn man die nicht mehr hat, dann wird man sich auch nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Und auf der anderen Seite, da braucht man auch die breite Brust. Das ist so ein bisschen ein Ritt auf Messerschneide. Mhm. Der eigene größte Kritiker und der größte Fan gleichzeitig zu sein. Und das muss man sich erarbeiten, so ein bisschen.
Vielleicht ist Kritik nicht das richtige Wort. Ich finde, es hat immer so einen negativen Touch. Genau.
Ja.
Diesen Reflexionsraum.
Ja.
Was hätte ich noch besser machen können? Oder wie hätte ich noch meine Kollegin, meinen Kunden, mein, wie auch immer, mein Gegenüber, dem ich erzählt habe, was ich mache, noch anders packen können, noch, also vielleicht eher neugieriger. Ich finde, kritisch ist ja immer so, da warst du nicht gut, da warst du nicht gut.
Ja.
Das macht da auch was mit dir. Das hatten wir schon im Schulsystem. Großer Fan, by the way.
Ich auch, du auch.
Ja,
ich auch. Ich fand's großartig.
Ich habe mich so wohl gefühlt.
Ja, ich war,
also ich habe wirklich jede Träne dem hinterher geheult, dass ich da nicht mehr sein durfte.
Ja, schade, dass die guten Zeiten vorbei sind.
Ja, gell?
Ja.
Total. Also dieses selbstverantwortlich zu sein, ne, das ist irgendwie auch gar nicht so mein Ding.
Nee, gar nicht. Nee. Habe ich auch gedacht.
Also, nee, oder?
Hab dich auch nicht so eingeschätzt. Nee.
Und jetzt auch,
gut, dass wir es endlich mal in einem Podcast zur Sprache bringen. Dieses Seelenstriptease hast du gemeint mit Zwiegespräch, ja?
Ja, genau.
Okay, gut.
Ja, das gehört dazu.
Ja.
Also man muss...
Ich bin bereit, Verena.
Ich muss jetzt kurz mal, wo springe ich jetzt hin? Warte. Karriere-Advice? Ah ja, Karriere-Advice. Ein unpopulärer Karriere-Advice für Ordnungsexperten, der dich dann am Ende aber erfolgreich macht. Und zwar, lern relativ von Anfang an, und das ist bei euch exakt das Gleiche, wie eigentlich bei allen Selbstständigen, lern von Anfang an, Schmerzen zu ertragen.
Oh ja.
Weil diese Erwartungshaltung, rauszugehen, oh, dann schalte ich meine Website online und dann kommen ja die Kunden. Nee. Also gerade mit der Erwartungshaltung ist es dann exakt das Gegenteil. Ja?
Ja.
Weil das Universum möchte, dass du was lernst und das tut meistens weh. Weil was wir da draußen sehen, auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok, auf überall, alles dieses, und dann habe ich was gelauncht und dann war ich übermorgen mega erfolgreich und du kannst es auch. 1 Million Euro in nur 2 Wochen.
Du kriegst dieselben Advertisements.
Ich glaube,
ja. Auf deinen Kanal gespielt. Nicht zu fassen, ich dachte, ich wäre der Einzige.
Einstellung bei den Ads ist all.
Ja,
alle.
Genau.
Also es ist ja einfach nur Quatsch. Und wer da so ein bisschen, und da geht es auch nicht um Naivität oder um, oder mit Tiefstapeln, sondern man kann groß stapeln. Das heißt aber nicht, dass ich am Ende des Jahres, wenn ich mein Zielesheet angucke und wenn ich noch einmal jemanden sehe, der keins hat, dann... persönliches
Gnade
Gespräch
hier,
dass ich Dinge auch nicht erreiche und das okay sein zu lassen.
Ja.
Aber ich brauche ja größere Ziele, um höher zu springen. Das ist wie eben wieder Anekdote. Da war eine Person, die musste, ich glaube, zu einer anderen Person rüberspringen. Also da musste sie eine Distanz überwinden und sie hat gesagt, okay, ich hätte jetzt gerade ausgucken können. Aber ich habe nach oben geguckt, weil dann bin ich quasi in die Mitte zwischen geradeaus und ganz oben gesprungen, ja. Und mach dir große Ziele, nicht utopisch große, aber große. Und dann sei dir bewusst, dass du ein bisschen tiefer landen wirst.
Hm.
Und dass das aber trotzdem alles schmerzhaft wird. Weil was du nämlich durchläufst, und das hat mit Kinderkriegen, ist, glaube ich, ähnlich wie ein Unternehmen gründen. Du wirst mit deinen eigenen Problematiken und Mustern und Rucksäcken hardcore konfrontiert.
Hm.
Und wenn du die nicht anguckst, Du wirst erfolgreich vielleicht, aber irgendwann kommt dann so ein Kipppunkt.
Ja.
Ich glaube, so wirklich zufrieden, happy, langfristig motiviert, neugierig bleibst du nur, wenn du diese Reise quasi mitmachst für dich selbst. Und die tut echt weh.
Ja, absolut. Also es soll jetzt auch gar nicht larmoyant klingen. Also im Sinne von, erstmal, wir haben ja gerade schon gesagt, es ist wichtig, auch Misserfolge zu haben.
Mhm.
Deswegen, ich würde auch sagen, sich Ziele zu stecken ist gut, aber die sollten auch im eigenen Geiste verhandelbar sein.
Total,
also
genau.
Man darf also nicht sagen, das ist jetzt genau mein Ziel und wenn dann irgendwas passiert, wo ich vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehe,
ja.
Dann nicht zu sagen, nee, das kann es gar nicht sein, sondern die Flexibilität auch zu bewahren. Das ist nämlich immer zum eigenen Vorteil,
ja.
Meiner Meinung nach. Und das mit den Schmerzen, ja, ich glaube, das ist... Mit vielen Kreativen, mit denen ich spreche, die sagen das auch. Also ich jetzt mal nicht nur rein in der Fotografie oder auch in der Bildsprache, Bildkunst. Die sagen einfach, man muss einfach dranbleiben. Also man muss einfach, und ich glaube, das ist das, was der Schmerz eigentlich ist. Es bedeutet, wenn es mal nicht läuft, wenn der Misserfolg eben eher mal eintritt, wie gesagt, und den man zelebrieren sollte, den man nicht, man sollte sich nicht überlegen, ich hatte einen Misserfolg, ich möchte so schnell wie möglich aus dieser Phase raus und wir zum Erfolg gehen. Nee, sondern tatsächlich sagen, ich bin gerade in dieser Phase und die ist wichtig und die muss ich so bewusst wie möglich auch mitnehmen, um dann daraus eben auch zu lernen, weil im Misserfolg lernt man mehr als im Erfolg. Das ist vielleicht keine große, kein großes Geheimnis, aber für mich ist es zumindest so.
Ja.
Und deshalb, also diese Flexibilität in den eigenen Zielen zu haben und auf der anderen Seite auch zu sagen, ich möchte das so sehr, dass ich auch bereit dazu bin, dann mit meinen Misserfolgen, mit den Enttäuschungen zu leben und umzugehen und meinen Fokus wieder auch nach vorne zu richten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und ich finde es so spannend, dass, ich weiß gar nicht, wann uns das abtrainiert wird vielleicht auch,
in der Schule schon tatsächlich.
Dass eben dieses Durchhaltevermögen ist wahrscheinlich, weil du von einer Klausur zur nächsten dich hangelst.
Ja.
Und das große Ganze, ja gut, du musst die Strategie, sich zu entwickeln, so, was muss ich jetzt, wo kann ich mir eine 5 leisten? Ja. wollte ich mal um meinen Mann zu zitieren, nein Quatsch. Aber wo kann ich mir was leisten, wo nicht meine Stärken sind? Aber das ist exakt das Gleiche auch in einem Business.
Ja.
Das, also genau diese Strategie brauchst du auch. Wo sollte ich mir, ich bin kein Finanztyp, suche ich mir jemanden, einen Bookkeeper, der das für mich handhabt, weil ohne Finanzen weiß ich, kann ich nicht überleben.
Ganz
ich
richtig.
Will, ja.
Die also, richtigen Leute auch in seinem Umfeld zu haben, die eben die Dinge machen, die man vielleicht selber nicht so gut macht und ist jetzt auch kein Newsflash, aber wir machen nicht alles gleich gut und wir haben nicht alle die gleichen Interessen.
Deswegen, ja, doch, ich schon.
Außer Verena natürlich, das wollte ich an dieser Stelle auch unbedingt noch betonen.
Weep, weep.
Und dann, also auf jeden Fall, deswegen ist es gut, sich auch ein Netzwerk zu bauen und zu bilden und mit Leuten, denen man vertraut, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, die eben Dinge machen können, an denen man selber jetzt nicht unbedingt so hängt und so viel Interesse hat, weil das ist auch ganz normal.
Ja.
Also deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, so sehr man auch oft so Selbstständigkeit so als ein bisschen Einzelkämpfertum darstellt, was es unter Umständen manchmal auch sein kann, was es aber nicht sein muss, sondern dass man auch nicht vergisst, trotz alledem auch sein soziales Umfeld und Netzwerk weiter aufzubauen und sich mit Menschen zu umgeben, denen man vertraut und mit denen man auch gerne zusammenarbeitet.
Ja, und das verändert sich über die Zeit, ist vielleicht auch nochmal was. Und da habe ich auch noch eins mitgenommen, was ich unbedingt anbringen möchte, und zwar, du bist nicht verantwortlich für die Emotionen anderer Leute. Weil was passiert ist, zwangsläufig, und ich glaube, das ist etwas, was auch sehr unterschätzt wird, du steigst in dieses Business ein und mit quasi dem ersten Brief oder was auch immer du schreibst, veränderst du dich. Das ist so. Du hast eine andere Verantwortung, du hast andere Ziele, du lernst ja Dinge, du möchtest dich über Neues austauschen und dann werden Menschen um dich rum verändern sich, finden das nicht mehr so gut, da komme ich auch gleich nochmal dazu, aber eben die sagen dann, ja, aber was willst du denn mit dieser Selbstständigkeit? Das ist ja Quatsch. Kein Mensch kann damit Geld verdienen, ja? Also es braucht niemand. Das kann ich auch selbst, hat meine Mama mir schon beigebracht. aber dann klar bei seiner Vision zu bleiben und auch wenn sich jemand wie angegriffen fühlt, vielleicht auch Freunde, trotzdem bei dir zu bleiben, bei dem, was du dir in diesem Beruf wünschst. Du hast ja nicht umsonst damit angefangen, ja? Da steckt ja viel, viel mehr drin. Das ist ja nicht Gott, jetzt komme ich aus der Schule, jetzt mache ich irgendeinen Job, Hauptsache ein bisschen Kohle kommt rein, sondern du hast dich ja bewusst für diesen Job entschieden, weil er so tiefgehend ist und weil er so vielen Menschen hilft. Und dann sind vielleicht auch mal Freunde emotional und sagen, hey, das finde ich total doof, irgendwie hast du nie mehr Zeit, am Wochenende musst du arbeiten, dann hast du auch noch Kundin, wir können nie mehr morgens Sektchen trinken, wie wir es immer gemacht haben, ja.
Jeden Morgen.
Jeden Morgen, also samstags vielleicht.
Ich stehe auch jeden Tag mit dem Sekt auf, also die Sektflöte steht neben mir auf dem Nachttisch tatsächlich, leer meistens.
Ja, natürlich, das ist klar. Ja. Nee, aber diese Emotionen, die einem entgegenkommen, ja, auch eben im privaten Umfeld, aber sicherlich auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen oder vielleicht auch Kunden, ja. Their emotions are their emotions. Die haben nichts mit dir zu tun und die müssen auch nicht immer angenommen werden. Und vor allem solche Aussprüche wie, damit kann man ja eh kein Geld verdienen. Was ist das für ein Quatsch?
Hab ich noch nie gehört, tatsächlich.
Eben, ja. Und Selbstständigkeit, das muss man nicht machen. Das darfst du dir von den Leuten anhören vielleicht, die selber selbstständig waren und ein bisschen was zu erzählen haben. Aber warum solltest du dich in irgendeiner Weise mit etwas auseinandersetzen, was eine andere Person noch nicht geschafft hat?
Ja.
Und Emotionen eben genauso. Die sind da und das kann man auch verstehen, wenn man sich in deren Position versetzt. Aber was halt fehlt oft ist, die können sich nicht in deine versetzen. Und tun es nicht, aber verurteilen dann schnell. Und das ist, glaube ich, auch was viele unterschätzen, ist der Gegenwind, der kommt, wenn du dich selbstständig machst. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du bist direkt aus dem Studium raus und hast dich selbstständig gemacht, aber...
Sofort.
Nee,
wirklich.
Oder du verlierst Menschen auf dem Weg auch.
Es gab gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Ja, also... Bei mir war das, also dadurch, dass ich ja auch ein Netzwerk hatte und in dem Studium wussten auch schon fast alle, dass es dadurch in die Selbstständigkeit geht, war das überschaubar. Ja. Also ich habe das jetzt nicht so tatsächlich gehabt, dass ich da jetzt auf viel Kritik gestoßen bin. Also es gab schon aus meinem Umfeld natürlich, das kannst du dir natürlich vorstellen, so was in die Selbstständigkeit und dann auch noch Fotografie, gibt die nicht was Bodenständigeres,
brotlose
Kunst, wie soll man davon leben? Ja. Das kenne ich natürlich alles zur Genüge, klar. Ich bin aus dem Gröbsten raus, allerdings mittlerweile kann ich Entwarnung geben.
Du bist jetzt 2-3 Jahre schon selbstständig. Ja,
genau,
ja.
Ich bin aus dem Gröbsten raus. Also das ist absolut richtig. Ich finde auch, das ist schon ein Punkt, du bist nicht für die Emotionen der anderen verantwortlich, ist richtig. Dann würde ich aber noch eines nachschicken und das ist, dass es aber auch an deiner Einstellung hängt. Ich glaube da spanne ich jetzt so einen kleinen Bogen, aber nach fast jetzt 20 Jahren Selbstständigkeit muss ich sagen, das, was mir... Zusammenarbeit auch in, also zukünftige Zusammenarbeit und einen festen Kundenstamm sichert, ist nicht, weil ich derjenige bin, der immer die beste Blende wählt oder immer die richtige Verschlusszeit oder den richtigen Blitz hat oder das beste Equipment oder sonstiges. Es wird immer Leute geben, die sind besser als du. Es wird immer Leute geben, die jetzt, da kann man jetzt einsetzen, was man möchte, dafür bessere Bilder machen als man selbst. Gibt es immer. Und das ist auch gut so, weil dann findet man auch immer noch weiter Inspiration in der Welt. Aber was man wirklich machen sollte, ist, dass man immer die richtige Einstellung zeigt. Und die richtige Einstellung heißt, den Leuten mit Wertschätzung gegenübertreten.
Ja, ja.
Immer auf Augenhöhe.
Steht hier.
Steht hier auch, mein Gott, Verena.
Hier,
get
hier
out of my
hier
head.
Comes the twist. Hier kommt the twist, steht hier. Eben, ja. Aber eben Respekt, ja. Und eben dieser Service-Gedanke, dieses Neugierigsein am anderen Menschen und vielleicht auch mehr zu liefern als alle anderen.
Wenn dich jemand anruft, wenn mich eine Kundin anruft, dann soll sie das Gefühl haben, sie ruft die Nummer an und sie weiß, sie hat am anderen Ende jemanden, der eine gute Laune hat, wo sie sich freut, dass sie vielleicht mal aus ihrem Arbeitsalltag so ein bisschen ausbrechen kann. Sie hat irgendwo wirklich eine gute Stimmung und es ist ein Anruf, wo sie sagt, das waren jetzt nur 2, 3, 4, 5 Minuten, aber irgendwie gehe ich dadurch bereichert wieder raus als vorher.
Ja.
Das, ob das immer gelingt, ist die eine Frage, aber das sollte zumindest immer das Ziel sein.
Das und ich bin da richtig... Egal, ob ich jetzt mit dir arbeite oder ob die Person mir eine andere Kollegin oder einen Kollegen empfiehlt.
Genau, absolut.
Also da weiß ich, Mensch, der Basti, der war super. Der ist mir auch im Kopf geblieben, weil der war einfach verständnisvoll. Oh, und da kommen wir jetzt zu einem wirklich wichtigen und interessanten Punkt. Wir hatten jetzt schon häufiger die Situation, dass unsere Ordnungsexperten gesagt haben, Mensch, der Kunde ist so schwierig. Sarah wäre fast vom Stuhl gefallen, meine Kollegin. Zu Recht, warum? Weil... Es gibt keine schwierigen Kunden. Es gibt nur ein Mismatch zwischen dir und dem Kunden. Hm. Es gibt immer den richtigen Kunden für den richtigen Ordnungsexperten. Und es gibt immer den richtigen Fotografen für den richtigen Kunden. Oder?
Ja,
aber zu sagen, dass ein Kunde schwierig ist, finde ich wahnsinnig auch anmaßend, muss ich dir sagen. Und natürlich, wenn da viel psychologische Themen dabei sind, dann muss man sagen, ist etwas komplexer. Als das, was ich anbiete zum Beispiel. Aber das ist ja eine Wertung. Und Wertung in Richtung Kunden finde ich schwierig. Hm.
Ja, also natürlich darf man sich überlegen, ob, wenn man merkt, dass die Zusammenarbeit schwierig ist, ob man dann im Interesse von beiden Parteien, sage ich
jetzt
mal.
Nein, du sollst auch Kunden ablehnen dürfen,
genau.
Natürlich.
Also das ist natürlich...
Das steht ja jedem Businessmenschen frei.
Und manchmal ist es auch gut so. Also ich hatte das auch schon in meinem Leben, dass ich gesagt habe... Unter den Umständen ist eine Zusammenarbeit einfach für beide nicht besonders gut.
Ich bin froh, dass ich ja dabei bin, dass ich das noch nicht erlebt habe bei dir.
Mache ich mir gar keine Sorgen, Verena. Also von daher, das gab es auch schon, aber das ist ja dann, wie gesagt, dann muss man das aber auch eben von beiden Perspektiven her denken und dann kann man dann auch wirklich auch im Guten auseinandergehen.
Ja.
Geht auch. Und das sollte auch das Ziel sein, wenn es mal nicht funktioniert, dass man dann nicht mit krachenden Türen und mit lauten Stimmen das Ganze beendet, sondern sich einfach sachlich verständigt und sagt, ich glaube, für uns, wir haben da beide keinen höheren Nutzen von.
Ganz genau.
Vielleicht kann ich dir sogar noch jemanden empfehlen oder sowas. Genau.
Oder es muss ja gar nicht ein Ordnungsexperte sein. Wenn du merkst, Mensch, da sind so schwerwiegende Themen, dass man vielleicht auch einfach einen Weg vorgibt. Vielleicht geht man erstmal und holt sich psychologische Unterstützung, bevor man anfängt, seine Wohnung aufzuräumen, weil man merkt, eigentlich muss ich jetzt erstmal, ich muss erstmal mit jemandem sprechen, ja. Und da auch nicht anmaßen, boah, ich glaube, du musst mal zum Psychologen. So natürlich auch nicht, ja. Also, ich glaube, Ordnungsexperten ist auch oft gar nicht bewusst, wie feinfühlig ihr Job eigentlich ist. Und oh ja. wie sehr man auf die Kommunikation achten muss, auf den Wortlaut, den Ton. Ich meine, das machen die meisten, aber es gibt immer mal wieder so, die wir beobachten, wo ich sage, da könnte man noch ein bisschen diese Feinfühligkeit rausarbeiten. Das kann man alles gar nicht lehren, aber ich möchte einfach dieses Bewusstsein schaffen. Ihr habt mit wahnsinnig fragilen Menschen zum Teil zu tun, aus unterschiedlichsten Gründen. Und die lassen sich in so einem Erstgespräch oder wenn jemand einfach anruft, ja, lassen die sich ja überhaupt nicht bewerten. Man sieht ja nur das, was nach vorne raus gespiegelt wird. Und ich glaube, das macht einen wahnsinnig guten Ordnungsexperten aus. Oh, da kommen wir auch nochmal dazu. Mein Gott, ich habe so viel in meinem Kopf. Ich möchte gerne alles. Wir brauchen 4 Stunden heute, glaube ich.
Ich würde mir einfach nur nochmal einen Kaffee raushalten. Sonst habe ich nicht genügend Zeit mitgebracht, Verena.
Das macht einen guten Ordnungsexperten aus, in der Lage zu sein, solche Gespräche zu führen und immer, egal wie komplex ein Mensch anruft, mit welchen komplexen Gedankengängen, immer einen Lösungsweg aufzuzeigen, wie auch immer der aussehen mag, und den Menschen wieder aus dem Telefonat zu geben. Und dann hat er das Gefühl, Mensch, richtig cool. Das hat mir echt was gebracht. Und nur dieser Anruf war schon mal wieder ein Schritt weiter. Das ist eigentlich das Ziel, was es sein sollte. Und auch da, ihre Emotionen sind ihre Emotionen. Die haben ja nichts mit dir zu tun. Und wenn du die aber professionell, respektvoll, mit Neugierde und mit einem Ausblick handhabst, kannst du nur gewinnen.
Ja.
Und wenn die Person wieder wem anders erzählt, Mensch, ich habe mich da so aufgehoben gefühlt, wir haben nicht miteinander gearbeitet, aber die war so toll, oder der, dann, ja, dann macht es was. Dann so Schritt für Schritt baut sich dann da draußen eine Awareness auf, ne? Ein Wissen, dass du als Ordnungsexperte richtig gut bist, und dann baut sich eben auch ein Empfehlungsmarketing auf. Aber das braucht Zeit.
Ja. Ja, ich glaube, ihr seid ja auch tatsächlich sehr in, also nicht immer, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt, aber ihr seid ja auch wirklich in den privaten Räumen von Menschen unterwegs.
Total.
Also in den intimsten Räumen und im intimsten Umfeld von Menschen, natürlich verlangt das ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl, nehme ich an. Also da ist dann Psychologie tatsächlich auch, ich glaube, eine ganz wichtige Komponente. Also nicht, ich würde sogar sagen, in der Fotografie ist es auch eine wichtige Komponente. Anders als jetzt in Privatgemächern dann da durch die Schubladen gehen, sicherlich. Das ist eine andere Form der Psychologie vielleicht auch. Aber ich meine, für mich ist ja auch wichtig, dass ich in relativ kurzer Zeit Menschen für mich zumindest ein bisschen vereinnahmen kann, Ängste abbauen kann, Voreingenommenheiten abbauen kann, sodass Menschen sich wohlfühlen, auch wo sie gerade sind. Und deshalb, ich glaube, Psychologie ist immer eine sehr wichtige Sache, und ich glaube, das kann man sogar einen ganz großen Bogen spannen und sagen, egal was man macht, ist Psychologie eine sehr, sehr wichtige Sache. Mhm. Und dann kommen wir zu den Soft Skills generell, die ja sehr häufig, finde ich, mittlerweile immer mehr Raum einnehmen, auch so in der Diskussion und in Debatten, dass man doch durchaus den Ganzen auch mehr Wertschätzung gibt.
Ja.
Aber früher war es ja eher so, welchen Abschluss hast du, was mal hier, dies, jenes. Ich glaube ja, dass das sicherlich in manchen Bereichen eine Rolle spielt, möchte ich auch gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass die Soft Skills mittel- und langfristig die viel wichtigeren Qualifikationen sind, die jemand hat. Also Qualifikationen, sage ich jetzt mal.
Aber wie transportiert man die? Ist ja häufig die Frage. Wenn du einen Lebenslauf hast, ja, also ich meine, da kannst du was draufschreiben, und ich habe oft das Gefühl, dass gerade bei Soft Skills, das ist wie das Buzzword Projektmanagement. Ich kann das. Ich kann Projektmanagement. Wenn ich mir angucke, wie Leute Projektmanagement machen, möchte ich behaupten, 90% der Leute, die es behaupten, können es eben nicht. Weil da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Und dieses abzuhandeln auf einem Blatt Papier, finde ich so schwer.
Ja.
Und ich glaube, ja, das wird noch die Krux sein. Aber und deswegen braucht es Zeit, als Ordnungsexperte sich erstmal im Markt zu platzieren, damit sich der Markt ein Bild machen kann, wie gut du wirklich bist. Und hier kommt's. Here it comes. Ich habe nämlich jetzt mal überlegt, vor kurzem mit einer Kollegin, die ich zu Hause, die Gemächer aufgemacht hat, wie ein Ordnungsexperte lebt, mit der habe ich mal diskutiert, wie kann man denn eigentlich eruieren, wie gut jemand ist in seinem Job. Und das ist bei euch sicherlich auch mit Erfahrung, klar. Aber bei Ordnungsexperten, habe ich festgestellt, ist das Thema Erfahrung unmittelbar geknüpft an das Expertentum. Warum? Ist, weil Ordnung kannst du in allen Lebensbereichen schaffen. Ordnung ist nicht hübsche Kisten und sortierte Socken in Boxen. Das ist nicht Ordnung. Das ist ein Teil von Ordnung. Aber da ist noch viel, viel mehr dahinter. Und das Leben von Gesundheit, über Familie, über Freundschaften, über deinen Job, über deinen Kopf, ja, die mentale Gesundheit, all diese Dinge durchläufst du mal im Leben in einem Chaos. Also fast alle, möchte ich behaupten. Du bist mal richtig, richtig krank. Vielleicht lässt du dich scheiden. Vielleicht hast du mal richtig Zoff mit Freunden. Also du hast immer mal Phasen, wo Chaos entsteht. Und dann setzt du dich hin und versuchst, dieses Chaos wieder aufzulösen. Und ich habe es jetzt mit ein paar Expertinnen besprochen, vor allem die jetzt auch länger im Ordnungsmarkt unterwegs sind, habe gesagt, Mensch, wenn du dir jetzt überlegst, du bist du selbst mit 20, du hast die Ordnungsliebe schon gehabt, aber die Lebenserfahrung ja überhaupt nicht. Hat sie gesagt, ja klar, hätte ich dann schöne Kisten in Boxen irgendwo, schöne Kisten und Boxen irgendwo zu einem Kunden bringen können. Aber das, was dahinter steht, warum es zu dem gekommen ist, wie es heute ist, das kann ich Ihnen ja jetzt erst mitgeben, weil ich Familie, Gesundheit, Freundschaften, Beruf und so weiter alles selbst mal durchlaufen habe. Und da kommt das Expertendasein zum Tragen. Darauf habe ich ein Modell gemacht. Natürlich, ich bin ja Unternehmensberaterin, muss ja auf allen Modelle machen. Klar.
Das ich habe da mal ein Diagramm vorbereitet.
Genau, so ein Pie-Chart. So ähnlich tatsächlich. Aber das macht für mich Expertise aus. Das heißt, du kannst die Methodik kennen. Du kannst das alles am Anfang deiner Karriere, kannst du das ganz gut machen. Aber je älter du wirst, je mehr dieser Lebensbereiche du in der Lage warst zu ordnen und wo du auch mal Chaos erleben konntest. Und ich stelle immer wieder fest, Ordnungsexperten sind gar nicht so gut darin, Chaos selbst mal zu durchleben und auch zu ertragen, weil Business anfangen ist Chaos. Und dieses Chaos zu ertragen, zu erleben und dann daraus eine Ordnung zu schaffen, die für mich funktioniert, weil jedes Business ist ja nun auch anders, ja? Wahnsinnig schwer, stelle ich fest. Aber ja eben, Expertise bei euch geht mit Methodik einher, sicherlich mit wie viele Shootings habe ich schon gemacht und so weiter, aber
klar, Erfahrung.
Wie gut kennst du dein Equipment, wie gut kennst du die Kunden, wie gut kannst du das alles auflösen? Würdest du sagen, das hat auch so intensiv wie bei uns mit Werdegang und Leben zu tun? Oder sagst du, nein, es gibt auch super gute?
Also ich glaube, dass das
Frischstartende.
Es gibt sicherlich auch sehr gute Frischstartende. Also natürlich spielt das Lebenserfahrung spielt, denke ich, immer eine Rolle. Mhm. Aber es sollte auch nicht so sein, dass es zu einer Arroganz führt, so von wegen, ich bin alt, ich habe das alles
hinter mir.
Nein,
um Gottes Willen.
Genau. Aber das habe ich auch schon erfahren. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass sie sagen, ich habe es schon seit 30 Jahren, der ist jetzt gerade mal seit 2 Jahren dabei, der kann ja nichts.
Ja,
und,
ja. Nein, Gottes Willen.
Und deswegen, also das ist mir auch ganz wichtig, es gibt das natürlich in den unterschiedlichsten Schattierungen. Natürlich ist es so, dass es sollte gewisse Dinge geben, die sind für mich Automatismen und dazu gehört auch Equipment zum Beispiel, jetzt in meinem Bereich. Ich sollte jetzt nicht mehr 3 Stunden brauchen, um zu wissen, wie stelle ich denn jetzt meinen Blitz richtig ein, dass er das macht, was er soll. Sondern es sollte ein Automatismus sein, damit ich mich auf die Dinge konzentrieren kann, die wirklich wichtig sind, nämlich mich um die Menschen vor der Kamera kümmern. Ich spreche jetzt natürlich als Porträtist, also was ich jetzt auch nicht nur mache, aber eben sehr, sehr viel. Und da ist das eben am wichtigsten, wie gehe ich auf die Leute zu, wie kann ich sie für mich vereinnahmen, im positiven Sinne. Ja. Und deswegen alles andere sollte dann in den Hintergrund treten. Also das gibt es schon. Das hat natürlich was mit Erfahrung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du es schon ein paar Mal gemacht hast.
Aber sicherlich nicht, ob du geschieden bist oder nicht. Oder ob du dich mit deinem Freund mal gestritten hast oder
also an dem Tag vielleicht, wo eine Scheidung gerade durchläuft. So, ja, und ich habe ein Shooting. Vielleicht könnte es dann so ein bisschen auch auf meine Persönlichkeit abfärben. Aber weil ich mir
das
Mühe geben würde,
diese
nicht.
Verbindung, ja. Nein, dass das eine Auswirkung auf dich hat, wie du die Performance hast. Das ist ja das eine. Aber du kannst ja deinen Kunden ganz anders leiten, wenn du durch diese Lebensbereiche in Chaos mal gegangen bist. Und das ist ja bei dir nicht der Fall.
Ja.
Also ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, hat ja keine Auswirkung auf deinen Job. Aber hat durchaus eine Auswirkung, um berichten zu können, wie vielleicht wenn du ein Pärchen berätst oder eine Familie berätst, wenn du selber Kinder hast, kannst du 1:1 aus dieser Perspektive berichten. Wenn du selber mal durch einen Burnout gelaufen bist, ja, und aus der Perspektive berichten kannst, kannst du deinen Kunden ja ganz anders zum Thema Ordnung nochmal auf die Sprünge helfen, wie jemand, der das nie erlebt hat. Und das, glaube ich, ist bei unserem Job, diese Verknüpfung, viel intensiver als bei fast irgendeinem anderen Job.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Natürlich bin ich jetzt die Außenperspektive. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, ja, weil wir, ich habe ja auch schon gesagt, gerade, und das hast du ja auch bestätigt, dass ihr eben auch sehr viel intime Einblicke bekommt,
ja, genau,
in das Leben anderer.
Genau. Und ist welchen Job, also welcher Job, welches Berufsfeld ist da so intensiv dran am Leben der Menschen? Und auch vor allem in der Kombination, wie ich im Außen lebe, aber auch wie ich im Inneren lebe. Also klar kann ich zu einem Therapeuten gehen, aber da sitze ich ja nicht zu Hause und spreche mit dem in meinen vier Wänden, ja, sondern da bin ich ja bei der Person meistens. Ich zum Arzt gehe auch, dann sitze ich bei denen in der Praxis. Aber wer kommt zu mir nach Hause? Vielleicht eine Zugehfrau oder so, ja? Also das vielleicht, aber die arbeitet ja mit mir als Person nicht. Also ich kenne tatsächlich keinen. Also da draußen, wenn es irgendjemand weiß, mir gerne mitgeben. Aber mir ist nichts eingefallen bisher.
Bitte schreibt an Nachrichten, E-Mails. Ja, genau. Die Adresse musst du durchgeben.
Nee, aber das, genau. Also da, das fand ich auch nochmal interessant.
Ja, finde ich auch. Also ich würde jetzt auch meinen, dass das schon ein ziemlich, also du hast ja Therapie auch gerade davon gesprochen.
Genau,
da kann man sowas auch noch bekommen, genau. Gott sei Dank. Aber ich glaube deswegen, ja, das geht schon auch sehr stark in die Psychologie. Also ich habe dich ja letztens auch mal erlebt, da waren wir auch unterwegs und da war ja, die Ordnung hatte auch sehr viel mit Psychologie zu tun.
Total,
und dem,
ja,
Austausch mit Menschen vor Ort und wie es da läuft und also von daher, ja, ich
total
denke, noch mehr als bei mir sogar, ja.
Ja, ich habe noch einen Punkt, den fand ich sehr interessant, über den ich gestolpert bin, ist das Thema Kritik und Menschen, die dich und dein, was auch immer du tust, dein Auftritt, dein Job, deine Resultate, dein Haarschnitt nicht mögen und sagen, Basti, ey, was der fotografiert, ist ja Bullshit. Ja, das kann ich ja nun auch so mit Handykamera, das ist ganz klar.
Und vielleicht haben die sogar recht.
Vielleicht
haben die sogar recht, ja.
Genau, aber diese Thematik, dass Menschen Kritik an dir üben, zeigt, dass du was richtig machst. Und einfach diesen Mindset-Hack auch nochmal mitzunehmen für sich selbst. Je mehr Menschen Kritik an dir üben, desto mehr machst du richtig. Hm. Und wirklich erfolgreiche Menschen und Menschen, die auch sehr gesettelt sind und so weiter, die haben überhaupt keine Zeit, ständig Kritik an anderen Menschen zu üben.
Ja.
Vor allem gar nicht im Außen. Ja, natürlich regt man sich mal auf, mein Gott, jetzt hat der den Job gekriegt. Und damn it. Vielleicht sich aber zu fragen, warum hat er den Job gekriegt und ich nicht? Und ich glaube, dass dieses Thema Kritik nochmal eine ganz andere Perspektive braucht, nämlich, hey, cool, jemand mag mich nicht. Nee, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja.
Weil das heißt, dass du mehr Sichtbarkeit erzeugst da draußen. Und Positionierung heißt auch immer, sich für etwas und gegen etwas anderes entscheiden. Und das gegen etwas, das sind vielleicht bestimmte Kunden, das sind bestimmte Kolleginnen, mit denen du nicht mehr arbeitest oder auch dich nicht mehr so austauscht oder so. Und natürlich kommt dann immer Gegenwind. Und je erfolgreicher du wirst, desto mehr kommt diese Kritik.
Ja, ich glaube, das ist auch normal so ein bisschen, weil natürlich da werden Begehrlichkeiten geweckt und so weiter,
genau,
und so fort, wenn du bekannter bist oder in dem weiteren Verbreitungsraum oder wie auch immer. Ich habe das tatsächlich am meisten, ich schreibe auch recht viel und ich veröffentliche das auch und da kriege ich tatsächlich am meisten Kritik. Also ich habe es selten, dass jemand mal sagt, hey, deine Bilder sind total scheiße, möchtest du nicht vielleicht was anderes machen?
So, ach Mensch, 20 Jahre, gut, dass du es mir sagst.
Jetzt kriege ich eher so selten, aber gerade beim Schreiben und gerade in der Zeit, in der wir leben, wo ja auch, sag ich mal, eine sehr große Tendenz ist, sich sehr schnell zu echauffieren und aufzuregen über Dinge, da fällt mir auf, es ist sehr, sehr schnell der Fall, dass Leute Kritik üben, manchmal konstruktiv, manchmal aber auch sehr unter der Gürtellinie.
Ja.
Aber mittlerweile sehe ich das durchaus sehr positiv, weil erstens mal ist das ein Austausch. Austausch generell, natürlich gibt es den, der konstruktiv ist und der so gar nicht konstruktiv ist, aber da kann man dann, wenn man das öfter hat und liest und mitbekommt, auch relativ schnell unterscheiden. Für konstruktive Kritik bin ich immer sehr, sehr dankbar. Mhm. Die ist wichtig, die ist auch gut, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt vorher auch, ich mache durchaus auch Fehler in meinem Leben und auch nicht zu wenige. Deshalb, manchmal hilft es auch, wenn mir das jemand sagt. Und dann kann ich auch das reflektieren und sagen, ah ja, das stimmt.
Ja.
Das hätte ich besser machen können. Also dafür dankbar sein und deswegen Kritik auch annehmen, aber dann eben auch zu wissen, zu unterscheiden, welches ist wichtig und welches kann man tatsächlich unter dem Gesichtspunkt vernachlässigen, dass es eben ja wirklich nur einer Art Empörungskultur geschuldet ist.
Ja, um Gottes Willen, ja.
Ja.
Das ist wohl auch so.
Ja.
das ist auch etwas, wo ich am Anfang auch echt gehadert habe, ja, dieses, dass immer gleich so doll sein muss. Ich habe das Wort doll entwickelt für mich.
Das ist ein schönes Wort.
Weil doll beschreibt wahnsinnig viel. Es war jetzt einfach auch ein bisschen doll. Oder?
Ja, ich find's gut.
Ich finde es respektvoll und jeder weiß, was es bedeutet.
Und trotzdem ist es so schön bodenständig. Deswegen hast du mir auch gesagt, dass ich mein Gucci-Hemd ausziehen soll zu Anfang, oder? Genau, passt dann auch sehr gut zum Content. Ja, absolut.
Also ich glaube, grundsätzlich ist es okay, dass man auch selbst mal Kritik an etwas übt, wenn es in einem gewissen Level stattfindet, finde ich. Das darf man durchaus tun. Ich denke, man darf aber, wenn man es bekommt, auch einfach mal ein bisschen einen Schritt zurück machen. Das ist okay.
Sollte man.
Ja, also es ist total wichtig, um dich auch selbst zu schützen. Und es ist einfach auch nicht wichtig, was die anderen Leute sagen. Ja?
Ja.
Kritik ist einfach nicht dein Problem, sondern das der anderen, wenn es unter der Gürtellinie kommt. Ja? Also ich rede nicht von konstruktiven Themen, wo man sich dann was rausziehen kann und sagen, hey, cool, danke. Sondern ich rede auch davon, dass Leute einfach ohne Grund bashen. Was einfach auch unter Frauen, und da muss ich einfach sagen, ich habe meine Ohren doch da schon an der einen oder anderen Stelle, ich kriege mehr mit, als viele Leute denken. Muss ich mich jetzt darüber aber aufregen? Mache ich nicht. Ich frage mich aber nur, hast du Zeit dafür? Also du solltest dich eigentlich um dein Business kümmern und nicht mit dem Finger irgendwie auf andere Leute zeigen. Das ist nämlich der Punkt, was ich meine. Wirklich erfolgreiche Leute, die bashen nicht. Die gehen, also wirklich auch gesettelte Unternehmer, ja. Die gehen und machen ihren Stiefel und ziehen das durch und ziehen andere idealerweise auch mit, machen die auch erfolgreich. Und der Rest, nach mir die Gin-Flut, würde ich sagen.
Die Gin-Flut, da sind wir ja schon wieder. Mensch, von der Sektflöte zur Gin-Flut, das finde ich total klasse.
So ein schöner Segway, ne? Ja. Wieder hier. Hier ist aber Tee drin. Ich wollte es nur noch mal sagen.
Ja, ja, natürlich. Also das mit der Kritik, ich handhabe das tatsächlich so, ich versuche... Ich meine, es geht ja nicht um Kritik im Job, es geht ja auch generell um Kritik im Leben. Es wird jetzt vielleicht auch einige überraschen, aber ich habe auch durchaus schon viel Kritik in meinem Leben so bekommen, von unterschiedlichsten Stellen. Und was mir immer wichtig ist, ist, dass es keinen Automatismus geben sollte, die Kritik anderer sofort so ins Leere laufen zu lassen. Also man sollte immer die Bereitschaft haben, die Kritik erstmal anzunehmen, im Sinne von aufzunehmen, wahrzunehmen, vielleicht ist es besser, genau, wahrzunehmen. Ja. Und dann darüber nachzudenken, das zu reflektieren und dann für sich da eine Haltung zuzuentwickeln und sogar so weit zu gehen, sage ich bei mir immer, dass man aber auch trotz alledem, es sei denn, es ist jetzt wirklich eine ganz offensichtlich dumme persönliche Kritik, das gibt es ja auch, aber dass man eigentlich so damit verfährt, so mache ich das, dass man so ganz leise im Hinterkopf manchmal noch so eine Stimme hat, vielleicht könnte ja doch was dran sein. Mhm. Aber trotz alledem weitergehen, damit man doch trotzdem eben nach vorne schaut, sich davon auch nicht ausbremsen lässt, aber trotz alledem auch weiß, ich bin menschlich und sogar in meiner eigenen Selbstbewertung können mir durchaus Fehler unterlaufen.
Ja.
Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, diese Einstellung generell, ich bin mangelbehaftet auch, ich bin ein Mensch, so wie wir alle, ich bin deshalb auch in bester Gesellschaft, ist etwas, das einem eine gute Richtung vorgeben kann, glaube ich.
Und da finde ich wieder so interessant, dass also wir als die Ordnungswelt, und da spreche ich jetzt von mir als Person, aber auch natürlich meine Kollegin, uns wird irgendwie oft so ein bisschen wie vorgeschoben, ja, aber ihr müsst es ja richtig machen, weil ihr seid doch die Ordnungswelt. Wo ich mir auch denke, wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Ja. Und wir treffen Entscheidungen. Ja. Und diese Entscheidungen, die ziehen wir dann durch. Und take it, change it or leave it. Also du hast immer die Möglichkeit, es anzunehmen und mit uns mitzumachen und richtig Gas zu geben. Du kannst uns immer gerne auch Dinge mitgeben, Veränderungen, Impulse, Selbstverantwortung übernehmen innerhalb der Ordnungswelt und etwas zu machen. Ja. Or leave it. Also mach dein eigenes Ding. Wir sind aber angetreten und wir sehen das in vielen anderen Netzwerken, dass die ständig eben diese Aufs und Abs haben, weil es da immer Veränderungen gibt, weil Leute ihre Egos mitbringen, weil was weiß ich warum, ja? Also dass die Netzwerke kaputt gehen. Also nachhaltig langfristige Netzwerke aufzubauen, braucht Konsistenz. Und das ist, was wir mitbringen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und das heißt auch, dass wenn jemand uns extrem vor den Bug schießt oder wirklich super negative Gedanken mitbringt und super negativ unterwegs ist, dass wir dann auch sagen, das passt vielleicht auch einfach nicht. Also jeder Ordnungsexperte, der auch sagt, ich habe eine große Vision und ich tue alles, wirklich alles, um das am Ende des Tages über die Bühne zu bringen hier für uns alle, damit wir am Ende unseres Lebens, und das ist, was dahinter steht, ich möchte über die Ordnungswelt am Ende meines Lebens sagen, ich habe echt alles getan, ich habe Leute mobilisiert, ich habe wirklich Konsum verändert, ich möchte das tun, um am Ende zu sagen, I did everything I could. Das ist wirklich ein Ziel und ich habe manchmal das Gefühl, uns wird so ein bisschen dieser Perfektionismus, den wir in der Kommunikation vielleicht haben, in allem bis auf Sohle 7 runter mitgegeben. Aber hey, auch wir sind nur Menschen.
Ja, ich finde diese Einstellung auch, die teile ich so auch ein bisschen. Also dieses so, I did what I could, das versuche ich mir auch immer zu sagen. Ich sage mir aber auch immer, es ist trotzdem immer noch nicht genug. Also im Sinne von, dass man diese Selbstgerechtigkeit auch gar nie bekommt. Also sobald ich sagen würde, ja, ich mache schon genug, ist das für mich eine sehr gefährliche Phase. Also so, weil dann lehnst du dich zurück und denkst dir, ja, bist so selbstgenügsam, so selbstgerecht.
Ja.
Das ist eine Emotion, die einen nicht weiterbringt und die einen auch tatsächlich für die Standpunkte anderer Leute irgendwann auch ein bisschen unempfänglich macht.
Ja.
Und deswegen, das ist ganz wichtig an dem Punkt, weil ansonsten, versuch wirklich was zu verändern. Versuch irgendwo in dem Maße, in dem du das kannst, Dinge anzustoßen, zu machen und versuch am besten auch noch vielleicht Leute dann mit dafür zu begeistern, weil, und das ist ja, da sind wir dann wieder bei der Ordnungswelt und eben auch vor allem Verbandswesen und so, weil eines ist am Ende des Tages auch ganz sicher, gemeinsam sind wir immer stärker als alleine.
Ja.
Und das muss man sich auch einfach immer wieder zu Gemüte führen, dass wir am besten den Schulterschluss wagen, anstatt dieses jeder mit dem Ellbogen gegeneinander. Ich glaube, dann kommen wir in der Ordnungswelt weiter, in der Fotografie und auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich weiter.
Ja. Vielleicht noch, was oft auch missverstanden wird, ist, es geht nicht darum, die ganze Zeit schulterklopfend auf sich selbst durch die Gegend zu laufen und selbstgefällig zu sein, wie du sagst. Ich bin geil. Ich bin die geilste Person. Guck mich an, wie geil ich bin. Das mag niemand, so ein Verhalten. Also das ist wirklich
über Einstellung auch.
Ja. Natürlich sollst du stolz auf dich sein, aber mir fällt das deutsche Wort humble.
Bescheiden.
Ja, bescheiden. Das aber bescheiden zu tun.
Ja.
Für sich selber auf die Schulter zu klopfen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich habe geilen Scheiß gemacht.
Ja.
Ich habe hier ein cooles Kundenprojekt gemacht und ich habe hier tolle Flyer designt, also um das jetzt mal in alle Bereiche zu setzen. Das habe ich alles gemacht, aber du musst das nicht nach außen. Also das mögen auch Leute tatsächlich nicht. Nee. Dieses, ich bin so geil.
Nee. Warum eigentlich nicht? Das ist total komisch. So eine sympathische Haltung, finde ich.
Da vielleicht nochmal, es gibt zu jeder einen auch eine andere Seite.
Ja.
Und ob das jetzt auch bei der Kritik ist, bei der Emotion und so weiter, es gibt immer, also das sollte nie umschlagen in die andere Richtung. Das ist vielleicht einfach nochmal.
Absolut. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall auch ab und zu auf die Schulter klopfen. Man sollte es nur nicht andauernd tun.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich habe so Schulterklopfmomente. Ich da eine ganz kurze Empfehlung von mir. Es gibt ein Lied von Alicia Keys, das heißt Good Jobs. Fantastisches Lied. Mhm. Und immer, wenn ich Bedarf daran habe, mir selber auf die Schulter zu klopfen, dann lege ich das Lied ein und lasse mich davon tatsächlich total treiben. Funktioniert richtig gut. Probiert es mal aus.
Okay.
Und dann solche Momente kann man sich nämlich auch schaffen, wo man sagt, ich verdiene auch meine eigene Wertschätzung. Das ist ganz wichtig. Ich verdiene auch mein eigenes Lob, genau. Aber es sollte halt nicht fortwährend der Fall sein. Man sollte nicht morgens immer schon aus dem Haus gehen, ich bin so geil. Gar nicht. Sondern man sollte die Dinge, die man gut getan hat, die sollte man zelebrieren und die Dinge, die man vielleicht nicht so gut gemacht hat, die sollte man reflektieren.
Genau.
Und dann ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Genau. Und last but not least, was ich mitgebracht habe, stell dir vor, das Ordnungsbusiness sei ein Boot.
Stimmt.
Oder dein Business und deine Fotografie ist ein Boot und das Boot hat Löcher. Und das kennst du bestimmt auch. Ein Boot, das Löcher hat, es fährt nicht mehr so gut.
Und es fängt auch an zu sinken.
Und dann gibt es zwei Arten von Personen. Es gibt die Menschen, die Fixer. Das sind die Menschen, die sofort denken, okay, wie kann ich das jetzt ändern? Wie kann ich jetzt, okay, was kann ich benutzen, um die Löcher zu stopfen? Wie kann ich jetzt, so. Das sind die, die immer sofort nach einer Lösung suchen. Und dann gibt es die anderen. Dann gibt es die anderen, die sagen, oh ja, also gut, das ein oder andere Loch, so bis da hinten schaffen wir es wohl noch. Oder, na, nee, habe ich nicht reingemacht. Um mein Kind zu zitieren, ich habe den Teller hier nicht hingeräumt. Ich habe zwar von ihm gegessen, aber ich habe ihn nicht hingeräumt, deswegen muss ich ihn auch nicht wegräumen. Bestechende Logik. Aber,
das erinnert mich an eine ganz große gesellschaftliche Debatte, die wir auch im Moment haben, aber okay. Mhm.
Genau, und am Ende möchte ich nochmal einen Appell an die Ordnungsexperten rausgeben. Du bist der Fixer, immer, in jeder Situation zu deinem Business, zu deiner Haltung, zu deinem Umsatz, wie du da draußen unterwegs bist, ja, also wie du dich sichtbar machst. Es ist alles deine Verantwortung. Und hör auf, ständig andere Leute dafür verantwortlich zu machen, warum du nicht erfolgreich bist. Ja. It's your fucking job. Und die Fixer sind die Leute, die langfristig erfolgreich sind. Das heißt nicht, dass du morgen erfolgreich bist. Es braucht 2, 3, 4, 5 Jahre. Ja, das ist total hart und es nervt mega, dass ich das immer sage. Aber das ist so. Ich habe jetzt, wie lange sind wir jetzt? Seit 4 Jahren sind wir jetzt in der Ordnungswelt. Und wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Es dauert noch. Aber das hat auch wahnsinnig lange gedauert, um an diesen Punkt, wo wir heute stehen, zu kommen. Aber keiner hat erwartet, so, morgen schließen wir die Türen der Ordnungswelt auf. Zack, läuft.
Schlüsselfertig übergeben.
Schlüsselfertig.
Und, läuft.
Carola bringt einfach mal die Ordnungswelt mit. Ja. Aufgeschlossen. Jenny macht noch ein bisschen Membership hinten dran. Zack, 1 Million Euro Umsatz.
Glückwunsch. Glückwunsch.
Gut, oder? Ja. Es war einfach ein Spaziergang. Ich muss es dir so
selbstverständlich,
sagen.
Selbstverständlich, natürlich. Also,
klar,
ich meine, also, bei dir hätte ich es gar nicht anders erwartet.
Und alle Ordnungsexperten wollten mitmachen. Alle. Sie fanden das so toll, haben gesagt, Mensch, Verena, ich finde das so super, dass du jetzt die Verantwortung übernimmst.
Immer euch gewartet,
ja,
all die
richtig,
Zeit.
Richtig, genau. Ja. Alle wollten das. Fanden super. Ja. Gab auch keine kritischen Stimmen, null.
Total super. Freut mich für euch, okay. Wirklich, dass es so, so glatt läuft, smooth einfach. Ja, schön.
Vielleicht aber nochmal abschließend, weil wir immer von der Ordnungswelt reden, damit auch mal, welche Marken, ne? Und wer macht eigentlich was? Die Ordnungswelt ist ja das, was im Außen zum Thema Ordnung in der Gesellschaft aufklärt, sowohl B2C als auch B2B. Und da gibt es verschiedene Angebote und so weiter. Und das ist die Ordnungswelt-Marke im Außen. Das ist das, was man quasi da so sieht. So, das ist die Ordnungswelt.
Ja.
Und es ist ein niemals endendes Thema. Wie ich schon gesagt habe, dein ganzes Leben, ob dein Haus, deine Gesundheit, dein Beruf, deine Beziehung, alles unterliegt Ordnungsprinzipien. Und alles durchläuft mal ein Chaos und an einer Ordnung. Und das ist, was die Ordnungswelt macht, zur Sprache bringt und auch mal und mal wirklich publik macht, dass wir da mal drüber reden können. Und dann gibt es noch das Center for Professional Organizers, wo du deine Weiterbildung machen kannst, sowohl die Zertifizierung, aber auch den Kundenmagnet. Das heißt, eben wenn du dann gestartet bist, deine ersten Erfahrungen gemacht hast und dann sagst, aha, das läuft alles exakt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kommst du in den Kundenmagnet. Und diese Weiterbildungsbausteine und auch der TÜV sind da drin. Und dann gibt es noch OrgArt. Und das ist quasi alles, was eben Vernetzung, Stabilität, da sind auch Partner drin und so weiter. Also wenn du dann diesen Weiterbildungsbaustein, wenn du den zur Seite gestellt hast und sagst, okay, jetzt geht es um Alltag, jetzt geht es um Vernetzung mit meinen Kollegen, es geht um Masterminds, es geht um, wie auch immer, sichtbar werden über die Ordnungswelt und auch sonstige Plattformen da draußen, um einfach mich auch Teil eines Netzwerks zu fühlen, dann ist das quasi die Marke, unter der alles läuft. Und deswegen haben wir diese 3 Marken, weil ich immer wieder gefragt werde, warum ist das so komplex? Wir überlegen, das in der Zukunft noch ein bisschen zu vereinfachen, aber du weißt, wie es ist. Es ist historisch gewachsenes Chaos. Haben wir schon immer so gemacht?
Ja.
Machen wir jetzt nicht anders.
Nee, aber warum auch? Ja, läuft ja. Du hast ja gerade die Erfolgsgeschichte schon
Millionen,
in so vollen
Millionen.
Farben.
Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Geld in meinen Taschen. Ja.
Absolut. Aber mir sagen, ich soll das Gucci-Hemd aussehen. Ja, ja.
Habe ich das Geld mitgebracht? Ja. Hast du es auch draußen liegen lassen?
Das stimmt. Das stimmt. Also du hast deine Geldkoffer draußen liegen und ich halt mein Gucci-Hemd.
Eben, ja.
Das ist der Unterschied zwischen
uns beiden. Genau. Ich gebe es nicht einfach aus für Konsum.
Nein. Für Gucci zum Beispiel oder so. Ja.
Genau,
den haben wir jetzt aber sehr viel Sendezeit heute verschafft.
Stimmt,
Gucci,
vielleicht
müssen
wir,
vielleicht mal kurz nachfragen, ob die Lust haben, mit in die Finanzierung einzusteigen.
Gesponsert von Gucci, auch nicht schlecht, ja. Ja, wie fandst du unser Zwiegespräch? Hast du noch was hinzuzufügen?
Ich hatte es noch viel kritischer tatsächlich erwartet. Ich habe mir schon gedacht, boah, okay, ich habe mich schon innerlich durchgeschüttelt. Ich fand es sehr gut, weil ich fand, also, was soll ich jetzt auch sagen? Also, ich fand es nur so mäßig tatsächlich.
Sehr gut. Kritik? Ob du Kritik für mich hast?
Nee, ich fand es sehr gut. Ich fand es wirklich gut, weil es viele Bereiche auch abgedeckt hat. Und ich glaube, das, was wirklich für mich am Ende des Tages das Wichtigste ist immer, und das sage ich auch vielen Menschen, die mich danach fragen, manchmal sage ich sie noch ungefragt, soll auch schon vorgekommen sein.
Wir auch.
Ja, ist wirklich Einstellung. Und es ist immer wichtig für mich, das auch zu betonen, dass das ist, was am Ende hängen bleibt. Also wirklich, man kann über vieles hat man keine Kontrolle. Manches sind auch, ist auch ein bisschen schicksalhaft im Leben. Man braucht auch ein bisschen Glück, muss man auch sagen.
Ja.
Bei aller Planung und bei allen Zielen, die man sich steckt, gehört auch immer noch ein bisschen Glück dazu. Und manche sind privilegierter als andere. Das darf man auch nicht vergessen. Das spielt auch eine große Rolle. Wo komme ich her? Was ist mein Elternhaus? Also es ist ja nicht so, dass wir alle auf einem Level Playing Field beginnen. Und von daher, aber was ich durchaus in der Hand habe, ist, wie begegne ich anderen Menschen, wie trete ich auf? Und wenn ich das richtig hinbekomme und ich da eine richtige Haltung dazu finde, ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel geschafft. Sehr viel Wegstrecke.
Perfekt. Das ist ein perfekter Abschluss.
Ach, Mensch.
Merci beaucoup.
Ja, vielen Dank. De rien, wie der Franzose sagt. Und die Französin auch, gell? Danke für die Einladung, liebe Verena. Das hat wie immer großen, großen Spaß gemacht.
Wir sehen dich bei der Orvention.
Sehr gerne. Freue ich mich schon drauf. Ja.
2026.
Ja. Da bin ich schon total, und vor allem in meiner eigentlich zweiten Heimat Deutschlands in Berlin, da freue ich mich ganz besonders drauf.
Super.
Ja, wird geil, kann
geil.
Man schon noch sagen. Ja.
Noch viel geiler, als wir das vorher hatten.
Absolut, ja, bestimmt. Es muss ja immer noch eine Steigerung
geben.
Ja,
immer. Ja. Jedes Mal wird geiler.
Ja, absolut. Und Berlin ist dann genau die richtige Adresse.
Und ich möchte, jetzt kann ich sagen, wir haben sogar eine Drag Queen als DJ.
Oh, wow.
Ja.
Ja, cool.
Ja,
das heißt, es wird länger dann, oder? Geht ein bisschen länger.
Ja gut, also ja, wir haben das natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber dann, ich meine, es ist Berlin, hallo, die Welt steht uns offen.
Ja, da steht man einmal kurz vor die Tür und dann ist man auch schon im nächsten Schuppen.
So.
Geil. Ich freue mich sehr darauf. Liebe Verena, danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit der Folge. Kurzweilig und ordentlich. Wenn dir das, was wir tun, gefällt, dann lass uns gerne 5 Sterne da, schreib uns eine Bewertung und abonnier uns idealerweise auch, damit du keine Updates mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich.